Donald Trump hat die falschen Prioritäten, sagt zumindest eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner. Du hast versprochen, sagen viele, dass die Preise endlich runtergehen. Was zum Teufel machen wir auf der anderen Seite der Welt? Bei Donald Trump werden oftmals große Landkarten mit reingeholt. Es gibt Modelle, es gibt natürlich auch Briefings, die aber eher den Erzählcharakter haben, als dass jetzt der große Data-Dump kommt, also der große Download an Informationen eben auch an Donald Trump rübergegeben wird. Jetzt ist interessant, wie mächtig Marco Rubio ist. Ich würde argumentieren, er ist wahrscheinlich der mächtigste Außenminister seit Henry Kissinger. Warum? Weil Marco Rubio nicht nur der Außenminister ist, sondern auch noch der National Security Advisor und dementsprechend auch extrem gebrieft ist, was all die Sicherheitsfragen eben auch betrifft und auch die Militärstrategie betrifft. Das heißt, ich glaube, auf den wird er hören.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie die Ruhe vor dem Sturm. Und die ganze Welt fragt sich, tut er es oder tut er es nicht? Gibt Donald Trump den Befehl? Also greifen die USA den Iran an? Oder gibt es am Ende doch noch einen Deal? Hinter den Kulissen des Weißen Hauses werden gerade verschiedene Militärschläge durchgespielt. Konkret prüft die Regierung 3 Szenarien, wie so ein Angriff aussehen könnte. Wir schauen uns an, wie diese Gespräche genau ablaufen, wer mit am Tisch sitzt und wie beratungsresistent oder besser gesagt, wie beeinflussbar der US-Präsident bei dieser Top-Secret-Operation ist. Und vor allem, welche Ziele verfolgt er? Ist das vielleicht alles nur Show? Ablenkung von den tausenden brisanten Akten, die das Justizministerium gerade veröffentlicht hat, die nicht nur den US-Präsidenten, sondern auch einen seiner Minister belasten. Auch über diese Dokumente werden wir sprechen. Denn es gibt ein Detail, das Trumps wahre Absichten verraten könnte. Bleibt nur die Frage, warum zögert er dann noch? Donald Trump sagt, die Armada vor dem Iran sei größer als die vor Venezuela Anfang Januar. So gern der US-Präsident übertreibt, das ist tatsächlich eine Untertreibung. Seit Tagen verlegen die USA Kriegsgerät in den Nahen Osten. Inzwischen sind es 10 Kriegsschiffe, Tanker, Kampfjets, Munition und. Welche Strategie steckt also dahinter? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, habe ich einen der bekanntesten deutschen Kampagnen- und Strategieberater für die US-Politik eingeladen. Er war schon im Wahlkampf für Barack Obama im Einsatz. Zudem analysiert und kommentiert er die Entwicklung in Amerika vom Sat.1 Frühstücksfernsehen bis zu den ARD-Tagesthemen, auch auf der Bühne oder in seinem Podcast. Und, so viel darf ich verraten, wenn man sich mit ihm auf einen Kaffee trifft, ist man immer entertained und kann herrlich diskutieren und debattieren. Ich begrüße Julius van der Ley. Julius, ganz herzlich willkommen. Willkommen bei The Wild House.
Tausend Dank für die Einladung ins Wild House. Ich freue mich, jetzt dabei zu sein.
Also, wie müssen wir uns das gerade alles vorstellen? Was passiert im Weißen Haus oder auch im Pentagon? Wie laufen die Gespräche über Strategie und Taktik der US-Regierung konkret ab?
Ich glaube, vor allem müssen wir verstehen, dass alles gleichzeitig passiert. Du hast es ja eben gerade schon angesprochen. 3 Millionen neue Dokumente kommen plötzlich raus aus dem Justizministerium. Gleichzeitig fährt die US Abraham Lincoln Carrier Strike Group, Flugzeugträger, eine ganze Armada an Schiffen, so wie Donald Trump sagt, we have a lot of powerful ships moving into Iran. So, das passiert alles gleichzeitig. Und ich glaube, jetzt zu analysieren, was ist die Motivation dahinter? Was will Donald Trump wirklich? Und was sind möglicherweise auch Hindernisse? Ich glaube, das gilt es zu tun.
Wer sitzt da alles jetzt mit am Tisch und bespricht man solche Dinge eher im Weißen Haus oder eher im Pentagon?
Normalerweise würden solche Gespräche, so war es unter Barack Obama, George W. Bush, Joe Biden, im Situation Room stattfinden. Bei Donald Trump gibt es natürlich den mobilen Situation Room. Das kann natürlich in New York stattfinden, wenn er dort mit Melania Trump zum Screening ihres neuen Films ist oder eben auch in Mar-a-Lago stattfinden. Aber essentiell ist natürlich Pete Hegseth, der Verteidigungs- bzw. Kriegsminister, und dann natürlich auch noch Marco Rubio, der Außenminister. Beide werden ihn dort sehr klar beraten und natürlich auch noch Joint Chief of Staff und Militärpersonal.
Genau, du hast es gerade angesprochen, wenn es ums Militär geht, dann ist auch immer Joint Chiefs Vorsitzender Dan Raisin Kane mit am Tisch, der höchste militärische Offizier in den USA. Er leitet quasi die mächtigsten Streitkräfte der Welt und hat auch großen Einfluss auf Donald Trump. Ja, wer genau ist der Mann? Er war bereits im Ruhestand, als ihn Donald Trump ins Team geholt hat. Der ehemalige Kampfpilot muss alle seine Befehle befolgen. Sein Zweitname und auch Codename ist Raisin, also wie die Frucht. Als er sich damals so bei Donald Trump 2018 im Irak vorgestellt hat, soll er gefragt haben, also echt jetzt, wie die Rosine? Der Name scheint ihm gefallen zu haben, aber noch mehr, was Kane damals zum Gefecht gegen die Terrorgruppe IS zu sagen hatte. Er sitzt also auch mit am Tisch und wird angerufen, wenn Donald Trump militärische Befehle gibt. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie beeinflussbar ist denn Donald Trump? Oder auch wie beratungsresistent?
Vor allem, glaube ich, muss man die Psyche von Donald Trump in diesem Moment eben auch mal untersuchen. Was ist passiert? Alles, was Donald Trump bisher zumindest militärisch probiert hat, egal ob es die Angriffe im Iran letzten Sommer waren, im Juni 2025, Operation Midnight Hammer, erinnere dich damals durch die Luftschläge auf die Atombunker vom Iran und auch die Nuclear Facilities, oder eben auch am 3. Januar der Raid gegen Nicolas Maduro in Venezuela. Alles ist quasi perfekt gelaufen. Es war im Endeffekt eine Operation, wie man sie sich nur so wünscht, die Donald Trump Selbstvertrauen gegeben hat und ihn möglicherweise auch etwas übermütig wirken lässt, zu denken, man könnte so auch in den Iran ein zweites Mal reingehen und dort möglicherweise sogar auch Regime Change anstreben. Aber ich glaube, hier ist natürlich auch Vorsicht geboten. Und ich glaube, das zeigt auch das Zögern von Donald Trump, dass obwohl jetzt eben sämtliche Kriegsschiffe, Flugzeugträger und Co. eben auch in Position sind, dass eben noch nicht gehandelt wurde.
Ja, du hast gesagt, er zögert. Da ist natürlich auch die Frage, warum genau zögert er denn gerade? Also wer hat denn Zweifel? Auf wen hört er in solchen Momenten?
Ich glaube, eine der lautesten und gewichtigsten Stimmen ist Marco Rubio. Marco Rubio, muss man dazu sagen, ist natürlich auf der einen Seite damals der Gegenkandidat von Donald Trump gewesen. 2016er Wahlkampf hat damals gesagt, er ist komplett unfähig. Niemals sollte man Donald Trump eben auch unterstützen. Ist dann natürlich rüber auf die Seite von Donald Trump gewechselt. Aber jetzt ist interessant, wie mächtig Marco Rubio ist. Ich würde argumentieren, er ist wahrscheinlich der mächtigste Außenminister seit Henry Kissinger. Warum? Weil Marco Rubio nicht nur der Außenminister ist, sondern auch noch der National Security Advisor und dementsprechend auch extrem gebrieft ist, was all die Sicherheitsfragen eben auch betrifft und auch die Militärstrategie betrifft. Das heißt, ich glaube, auf den wird er hören. Jetzt kann man natürlich sagen, warum ist es noch nicht losgegangen? Und ich glaube, vor allem ist es natürlich das extreme Risiko. Zu Beginn hat man gesagt, man muss warten, bis man eben auch sämtliche Patriot-Abwehrraketen in Position gebracht hat, um natürlich auch Israel zu schützen, weil der Iran gesagt hat, wir werden natürlich auf jeden Fall auch zu Gegenschlägen ansetzen, b, weil man natürlich auch die amerikanischen Assets und Luftabwehrbasen beziehungsweise auch Militärfacilities eben auch schützen muss. Und dafür braucht es natürlich massiv Raketenabwehr. Das scheint jetzt aber auch soweit vollzogen zu sein. Das heißt, militärisch gesehen, nochmal, ich bin kein Stratege im Trump-Team, aber militärisch gesehen, das, was zumindest die Berichte sind, könnte man jetzt eben auch loslegen.
Es werden ja ganz unterschiedliche Szenarien gerade im Weißen Haus diskutiert und auch durchgespielt. Was gibt es denn noch für Alternativen?
Ich glaube, worauf blickt Trump gerade? Ich glaube, er sieht, dass hier ein Window of Opportunity ist, also im Endeffekt eine große Chance da ist. Warum? Weil er analysiert und viele andere auch, dass der Iran immens geschwächt ist. Das eine ist natürlich, dass der Iran militärisch geschwächt wurde durch die Angriffe der Amerikaner letzten Sommer. Flugabwehr wurde ausgeschaltet und vor allem hat man eben auch herausgefunden, dass möglicherweise die Drohkulisse von Irans Verteidigungsmechanismen nicht ganz so schwerwiegend ist, wie man vorab angenommen hat. Punkt eins. Punkt zwei. Iran ist mehr oder weniger isoliert. Die Hamas ist dezimiert in der Region. Die ganzen anderen Verbündeten, wie auch die Hezbollah, die Houthis oder eben auch in Syrien, das Assad-Regime, im Endeffekt zerschlagen. Das heißt, Iran ist isoliert und hat nicht mehr diese Bündnispartner. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es seit dem 28. Dezember massive Proteste und Ausschreitungen gibt. Das heißt, auch innenpolitisch scheint das Regime zumindest zeitweise angezählt zu sein. Zur Erinnerung, 30.000 sind zumindest Zahlen, die kursieren. 30.000 ermordete Demonstranten, das Regime, das Mullah-Regime dort immens unter Druck. Diese Situation könnten zumindest Marco Rubio und Donald Trump nutzen wollen, um jetzt, und das ist die große Frage, dann eben auch den Regime-Change einzuleiten und dort quasi was Neues zu starten.
Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Ziele. Also was genau will er erreichen? Wir haben es gerade von dir gehört. Will er das Regime stürzen? Geht es um die blutige Niederschlagung der Proteste oder wieder um diese Nuklearanlagen? Es gibt ein Detail, so sagen es Militärexperten, das seine wahren Absichten verraten könnte. Und zwar haben die Amerikaner ein Flugzeug vom Typ WC-135R Constant Phoenix in den Nahen Osten verlegt. Ich habe mir das erklären lassen. Das ist ein Spezialflugzeug, das Proben aus der Atmosphäre sammeln kann, um nukleare Explosionen aufzuspüren. Das würde also dann auch für diese Nuklearanlagentheorie sprechen. Aber ich dachte, aber du hast es doch eben schon angesprochen, die wurden doch alle zerstört. Das hat doch Donald Trump, wann war das? Im Juni im vergangenen Jahr stolz verkündet, also vor nicht mal einem halben Jahr.
Ja, und ich glaube, da ist die Krux und auch die kommunikative Krux. Wenn das im Endeffekt die Aussage damals war, kannst du jetzt eigentlich nicht umdrehen und sagen, wir müssen nochmal reingehen, um sämtliche Nuclear Capabilities, also die nuklearen Anlagen, nochmal erneut zu zerstören. Und gleichzeitig ist das eben auch ein Aspekt, der aus dem Pentagon durchsickert, dass eben die Uranium-Aufbereitungsanlagen komplett aufgegeben werden müssen vom Iran. Und ich glaube, auch das ist das, was die meisten Analysten nach den Schlägen im Sommer gesagt haben, dass es fast unmöglich gewesen sein muss, dass die Amerikaner und die Israelis damals alles zerstört haben.
Und du hast die Kommunikation auch gerade angesprochen. Wie sieht denn so ein Briefing aus, das Donald Trump bekommt? Auch was darf er alles sagen? Was muss er sagen? Was sollte er sagen? Was nicht? Hält er sich überhaupt daran? Ich meine, er äußert sich ja immer auch eben zu möglichen Militäranschlägen, nachts am Telefon, wenn Reporter anrufen, im Flugzeug, bei der Filmpremiere seiner Frau, also egal wann, egal wo.
Ja, es gibt ja viele Berichte darüber, wie die Informationen für Donald Trump aufbereitet werden, vor allem, dass sie auch im Kontrast stehen zu dem, wie Barack Obama manchmal auch gebrieft wurde. Obama, dort wurde mal gesagt, hat ein großes Briefing-Book bekommen, wo eben auf vielen, vielen Seiten aufgeschrieben war, was die Konsequenzen sind, was Optionen sind. Bei Donald Trump werden oftmals große Landkarten mit reingeholt. Also es gibt Modelle, es gibt natürlich auch Briefings, die aber eher den Erzählcharakter haben, als dass jetzt der große Data-Dump kommt, also der große Download an Informationen eben auch an Donald Trump rübergegeben wird. Aber schlussendlich ist es der Präsident, der Commander in Chief, der dann auch diese Entscheidung trifft. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass er sich genau überlegt, A, was sind die militärischen Ziele? B, was ist die Einschätzung der Generäle? Ist es eben auch möglich, das so umzusetzen? Und C, was sind natürlich auch kommunikativ die Risiken? Man stelle sich nur vor, bei Maduro in Venezuela wäre was schiefgegangen, möglicherweise amerikanische Spezialeinheiten getötet oder eben auch als Geisel genommen worden. Das sind natürlich auch große Risiken, die hier eben auf Donald Trump zukommen und die genau abgewogen werden müssen, ob sich eben die Upside eines erfolgreichen Militärschlags mit der Downside von getöteten Amerikanern eben verrechnen lässt, wo ganz Amerika im Endeffekt auch kriegsmüde ist.
Ja, und D kann man ja vielleicht noch adden, dazufügen. Wie kommt eigentlich so ein Militärschlag bei den Amerikanerinnen oder ein möglicher Militärschlag bei den Amerikanerinnen und Amerikanern an? Ich bin ja immer in unterschiedlichen Bundesstaaten unterwegs, in sogenannten Red und Blue States, also in republikanisch und demokratisch dominierten Staaten. Dieses Mal im kleinsten Staat, in Rhode Island, auch gern Ocean State genannt, an der Ostküste, ein Blue State, also sehr kritisch Donald Trump gegenüber. Ich war in der Stadt Newport, in der Innenstadt, genauer gesagt in der Thames Street, die Hauptstraße mit ganz vielen kleinen Restaurants und Läden direkt am Wasser. Hören wir mal rein, wie die Menschen auf die Außenpolitik und auf Donald Trump generell reagieren. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, mit dem wir in dieser Regierung derzeit übereinstimmen. Ich versuche, mich zurückzuhalten, denn ich würde gerne Worte nutzen, die Sie wahrscheinlich nicht hören wollen. Aber ja, wir sind sehr, sehr unzufrieden mit der aktuellen Lage des Landes. Ich komme ursprünglich aus New York und wusste, was für ein Mensch er ist, dieser schreckliche Typ aus Queens. Ein gescheiterter Immobilienmensch, der andere um die Einkünfte betrogen hat, genau wie alle seine Auftragnehmer. Er ist ein Dieb, ein Betrüger und ein schrecklicher Mensch. Und was die Politik angeht, seine Außenpolitik ist eine Katastrophe, seine Innenpolitik grausam und unmenschlich. His foreign policy is a disaster.
His domestic policy is cruel and inhumane. Hating him as an individual.
Ihn zu hassen als Person und diesen Hass rumzutragen. Warum nicht stattdessen auf das konzentrieren, was er tut und die Ergebnisse anschauen? Eine Sache ist mir enorm wichtig, die ich sagen möchte, und zwar, dass er alles umsetzt, wofür die Menschen ihn gewählt haben.
For him, he's generally delivering on. Which
Rhode Island hasn't, like, we've definitely felt
in Rhode Island spüren wir die Folgen sehr, vor allem was die Preise hier angeht. Alles ist so teuer, ein Deo kostet $12, das ist doch verrückt. Das ist das Schlimmste. Ich sehe nichts Positives und glaube auch nicht, dass wir das jemals sehen werden.
He's an idiot.
Er ist ein Idiot. Mich beunruhigt aber eher die Tatsache, dass es viel zu viele Menschen gibt, die ihn unterstützen. Das enttäuscht mich sehr. Und ich verstehe es auch einfach nicht. Ich kann mich an nichts erinnern, was er getan hat, dem ich zustimmen könnte. Und das meiste, was er getan hat, ist sowieso nicht legal.
I can't think of anything he's done that I agree with, and most of it's not legal anyway.
Und nur kurz zur Einordnung, selbst wenn ich nach der Außenpolitik frage, kommen oft wirtschaftliche Antworten, also wie teuer alles geworden ist. Daran erkennen wir ja schon, wo der Fokus vieler Menschen ist. Trotzdem gibt es viele, sehr viele Menschen, die Donald Trump und den Kurs, auch den außenpolitischen Kurs von ihm zu 100% mitgehen. Aber wie sieht es in der MAGA-Bewegung aus, der Make America Great Again-Bewegung, Julius?
Ich erinnere mich gut an Wahlkampfveranstaltungen, wo ich in der Schlange stand zwischen Trump und MAGA-Unterstützerinnen und Unterstützern, die gesagt haben, Make America Great Again, vor allem aber eben auch America First. Die haben gesagt, ganz klar müssen wir uns zurückziehen aus all den unterschiedlichen Konflikten. Und damals wurde natürlich vor allem der Ukraine-Krieg angeführt, wo gesagt wurde, ihr kommt doch aus Europa, ihr habt doch so wahnsinnig viel Geld, warum sollen wir dafür bezahlen? Und ich glaube, das unterstützt auch einige der Stimmen, die du aus Rhode Island mitgebracht hast, wo in einer CNN-Umfrage auch ganz klar wird, Donald Trump hat die falschen Prioritäten, sagt zumindest eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner. Du hast versprochen, sagen viele, dass die Preise endlich runtergehen. Was zum Teufel machen wir auf der anderen Seite der Welt? Und ich glaube, das muss man natürlich auch verstehen, dass Donald Trump eigentlich angetreten ist, um Make America Great zu machen. Jetzt kommt aber auch Marco Rubio und wir haben es in der National Security Strategie, also in der nationalen Sicherheitsstrategie im November auf 33 Seiten gelesen, dass die Amerikaner natürlich schon auch ihre Aufgabe so verstehen, dass sie sagen, wir und unsere Alliierten, dementsprechend auch Israel, müssen sicher und geschützt sein. Dort steht mehr oder weniger drin unter der sogenannten Monroe Doctrine, also im Endeffekt die Weiterentwicklung der Monroe Doctrine. Monroe, der fünfte Präsident der Vereinigten Staaten, der quasi, und ich will es sehr stark verkürzen, gesagt hat, Amerika den Amerikanern, wir mischen uns nicht in Europa ein, ihr Europäer mischt euch dafür auch nicht in Amerika ein. Dass jetzt eben gesagt wird, wir, wenn es unsere nationalen Sicherheitsinteressen auch verlangen, sind durchaus auch bereit, für Recht und Ordnung zu sorgen und im Zweifelsfall auch präemptiv zu wirken, genauso wie es eben auch in Venezuela war. Das ist, glaube ich, der Backdrop. Jetzt schaue ich mir aber auch die aktuellen Umfragewerte an, ne? Und auch die spiegeln, glaube ich, das wider, was du dort auf der Straße erlebt hast. 7 von 10 Amerikanerinnen und Amerikanern sagen, auf gar keinen Fall in den Iran reingehen. Das, was letzten Sommer passiert ist, prima, das war sehr klar, sehr abgesteckt und sehr definiert, aber wir wollen auf keinen Fall einen weiteren Forever War haben. Und da kommen natürlich die Erinnerungen aus den frühen 2000ern zurück, wo George W. Bush damals auch in den Nahen Osten gegangen ist. Irak, was im Endeffekt ein Debakel und ein Desaster war für viele amerikanische Familien und vor allem eben auch für den Staatshaushalt.
Wie genau haben sich denn eigentlich die Werte für Donald Trump verändert jetzt, seit auch Venezuela? Gibt es da Daten zu?
Im Endeffekt muss man sagen, die Werte von Donald Trump sind eine einzige Downward Spiral, also im Endeffekt eine Spirale nach unten. Donald Trump ist mit plus 13 in den Zuspruchwerten angetreten, genau vor einem Jahr, als er eingeschworen wurde. Jetzt ist er bei minus 12, 13 Punkten, je nachdem, in welche Umfrage man blickt. Das andere, was wirklich auch desaströs ist, sind seine wirtschaftlichen Werte. Auch dort ist er subpar. Und das war eigentlich der Aspekt, warum er gewählt wurde und wo er eben auch den großen Vorsprung gegenüber Kamala Harris hatte. Das ist jetzt eben auch eingesunken. Und der dritte Aspekt, der auch wichtig ist, das letzte Thema, was ihm eigentlich immer geblieben ist, war die Migrationspolitik, wo die Amerikanerinnen und Amerikaner gesagt haben, wir wollen, dass die südliche Grenze eben auch beschützt wird. Und selbst jetzt, nach diesen ganzen furchtbaren Bildern, die wir aus Minneapolis gesehen haben, ist auch dort die Unterstützung eingeknickt. Und seit der Erschießung von Rene Goode, wie gesagt, ging es auch dort noch mal 5 Punkte runter.
Ja, es gibt ja inzwischen Proteste in 46 von 50 Staaten. Also das zeigt ja auch eben nur, dass diese Migrationspolitik nicht mehr gut ankommt, im Gegensatz zum Anfang seiner Amtszeit. Es gibt einige, die sagen, ob das jetzt die Sicherheitsstrategie ist, die du angesprochen hast, also Venezuela oder Iran oder dann die ganzen Razzien bei ICE etc., dass das alles nur Show sei, dass es alles immer eine Ablenkungsstrategie sei. Und sie sagen das, weil nach wie vor nicht alle Akten rund um den Epstein-Fall veröffentlicht wurden. Wir erinnern uns, das hatte Donald Trump im Wahlkampf immer wieder versprochen, aber bis dato eben nicht getan. Und das erinnert mich so ein bisschen an eine Salamitaktik. Immer mal wieder wird was veröffentlicht, auch jetzt wieder vom Justizministerium, mehr als 3 Millionen Seiten an Dokumenten sowie tausende Videos und Fotos. Donald Trumps Name soll dabei 1000 Mal auftauchen. Was aber genau ist jetzt alles neu?
Ich glaube, die Beweislage verdichtet sich einfach weiter. Es kommen mehr und mehr Dokumente raus, E-Mails vor allem, die veröffentlicht werden, wo vor allem eben auch sehr prominente Unterstützer teilweise von Donald Trump auch aufgeführt werden, wo eben E-Mails von Elon Musk, von Richard Branson, von Howard Lutnick, dem Handelsminister, mit veröffentlicht wurden und wo man jetzt ziemlich klar schwarz auf weiß lesen kann, was die Faktenlage ist. Und da sind durchaus wirklich beschädigende Aussagen mit drin, die vielleicht vorher nur eine Vermutung waren, jetzt sich aber eben auch beweisen.
Ja, du hast den Handelsminister angesprochen. Er hat sich auch in einem Podcast zu Epstein geäußert. Er spricht davon, dass er bei ihm zu Hause war. Dort gab es eine Massageliege und überall Kerzen. Und dann soll er nachgefragt haben, eine Massageliege mitten in deinem Haus? Wie oft bekommst du denn eine Massage? Und dann soll Jeffrey Epstein geantwortet haben, jeden Tag. Und dann etwas näher gekommen sein, die richtige Art von Massage. Lutniks Frau war wohl auch dabei und die beiden meinten dann daraufhin, offenbar, es tut uns leid, aber wir müssen jetzt sofort gehen. Und dann sollen sie auf dem Heimweg entschieden haben, nie wieder mit Jeffrey Epstein in einem Raum sein zu wollen. Hören wir uns die genauen Worte mal an.
And there's a massage table in the middle Ooh. Of the room.
Ooh.
And candles all around and stuff. So I ask very insightful, cutting questions. I say to him, massage table in the middle of your house? How often do you have a massage? And he says, every day. And then he like gets like weirdly close to me.
Ooh.
And he says, and the right kind of massage.
Ooh.
Now my wife is standing here. So she looks at me and I look at her and we say, I'm sorry. We have to go. And we left. And in the 6 or 8 steps it takes to get from his house to my house, my wife and I decided that I will never be in the room with that disgusting person ever again.
Ja, Julius, aber an dieser Geschichte gibt es Zweifel.
Es gibt in der Tat Zweifel. Auf jeden Fall gibt es 2 Aspekte, die auf jeden Fall ein großes Fragezeichen aufwerfen. Das eine ist, dass Jeffrey Epstein $50,000 im Namen von Lutnick an eine Organisation gespendet haben soll. Nochmal, das scheint öfter vorgekommen zu sein, zumindest sind es unterschiedliche Berichte, dass sich Jeffrey Epstein einfach mit Geschenken oder eben auch großzügigen Spenden an Leute gerichtet hat. Ob jetzt jemand was davon gewusst hat oder nicht, sei dahingestellt. Punkt 1. Das zweite ist, auch später gab es noch eine E-Mail von Howard Lutnick, der gesagt hat, wir sind in der Gegend, wir kommen mit unserem Schiff, möglicherweise auch mit der ganzen Familie und überlegen, ob es ein Treffen geben soll, das arrangiert werden kann. Nochmal, ich glaube, hier sind noch zu viele Fragezeichen. Dementsprechend, glaube ich, müssen wir da auch noch abwarten. Aber es sind schon viele unterschiedliche Aspekte. Ich fand einen Exchange sehr interessant, der veröffentlicht wurde. Und das war Elon Musk, natürlich auch ein prominenter MAGA-Unterstützer, wo dann eben auch gefragt wurde, was hat es damit auf sich? Im September schrieb Elon Musk noch auf dem Social-Media-Post, he tried to get me to go to his island and I refused. Also er hat versucht, mich auf seine Insel zu bringen. Und ich habe ganz klar abgelehnt. Jetzt die Dokumente, die veröffentlicht wurden, die zeigen ein ziemlich anderes Bild. Aus den Akten geht hervor, dass Elon Musk direkt an Jeffrey Epstein 2012 geschrieben hat, what day, night will be the wildest party on your island? Also an welchem Tag oder in welcher Nacht wird die wildeste Party auf deiner Insel stattfinden. Und dann kommt natürlich nach dieser Veröffentlichung die Dokumente. Jetzt am Wochenende hat Elon Musk reagiert und nochmal auf X geschrieben. I had very little correspondence with Epstein and declined repeatedly invitations to go to his island or fly on his Lolita Express. Und dann sagt er natürlich, also übersetzt, ich hatte nur sehr wenig Kontakt mit Epstein und habe auch immer wieder wiederholt Einladungen abgelehnt, auf seine Insel zu gehen oder mit seinem Flugzeug zu fliegen. Und das Ganze wird jetzt, so sagt Elon Musk zumindest, nur rausgekramt, um ihm eben auch persönlich Schaden zuzufügen. Ich glaube, das sind natürlich die Art der Beweismittel, die natürlich politische Gegner von Trump nutzen, um jetzt den Case zu machen und vor allem zu sagen, du hast damals angekündigt, dass du Licht ins Dunkle bringst und alles veröffentlicht und jetzt machst du es nicht. Und vielleicht nur noch ein Aspekt. Ich finde es interessant, wie viele Unterstützer jetzt im Endeffekt auch abspringen. Das sind Hardcore-Mager-Unterstützer, unter anderem Ryan Garcia, ja, berühmter Boxer, 12,4 Millionen Follower auf Instagram, der ganz klar sagt, er bricht hier mit Trump. Und dann vielleicht die interessanteste, Trisha Hope, die kennen wahrscheinlich die meisten nicht. Das ist eine der 6. Januar-Aktivisten, also die, die das Kapitol gestürmt haben. Und die sagt, I feel physically ill, knowing I worked so hard to support Trump and he appears to be a sick pedophile. Also ich habe so hart dafür gearbeitet, dass Trump ins Amt kommt und jetzt dreht's mir den Magen um, wo ich merke, dass er wirklich ein sick pedophile, im Endeffekt ein Kinderschänder ist. Und ich glaube, wenn sogar diese Leute sich jetzt schon von Trump abwenden, dann zeigt das, dass es doch durchaus schwierig werden könnte für Donald Trump.
Ja, wir hatten ja auch hier im Podcast das Gesicht des Sturm aufs Kapitol, wenn man so will, der Mann mit den Hörnern. Und auch der hat ja gesagt, dass er mit Donald Trump gebrochen hat, obwohl er ja von ihm begnadigt wurde. Er verklagt ihn inzwischen sogar. Also das unterschreibt und unterstreicht ja eigentlich nur nochmal deine Aussage. Und es gibt ja auch Bilder mit Donald Trump und Melania, also neben Jeffrey Epstein. Die First Lady ist aber aus ganz anderen Gründen gerade noch im Rampenlicht. Und zwar mit ihrem neuen Film, zu sehen bei der Premiere auf dem nicht roten, sondern schwarzen Teppich. Und an ihrer Seite ist der Regisseur des Films, Brett Ratner. Und auch der taucht ja in den Akten auf. Ein Foto zeigt ihn an der Seite des Sexualstraftäters. Er sitzt da auf einem Sofa, umarmt eine junge Frau und grinst zusammen mit Epstein in die Kamera. Das Gesicht der Frau wurde dabei aber unkenntlich gemacht. Was zeigt denn auch dieses Beispiel?
Ich glaube, das, was du hier zeigst, dieses Verwobene, dass egal, wo man hinschaut, natürlich sowohl auf der republikanischen Seite als auch auf der demokratischen Seite überall Verbindungen hin zu Jeffrey Epstein gehen. Ich glaube, das untermauert einmal mehr die ganzen Verbindungen, aber auch den Mangel an Vertrauen, den Amerikanerinnen und Amerikaner in die Politik haben, in die Wirtschaftseliten haben, in die Medieneliten haben. Und ich glaube, das zeigt einmal mehr, dass wahrscheinlich auch eine Bereitschaft da ist, irgendjemanden bei den Midterms zu wählen oder möglicherweise auch 2028 bei den Präsidentschaftswahlen, der jung, neu, aber zumindest anders ist und dort eben nicht verwoben ist.
Ja, die Midterms, das sind die Zwischenwahlen und vielleicht hier noch mal kurz. Also es gibt ja insgesamt 300 Gigabyte Beweismaterial in diesem Fall. Das FBI hat schon im Sommer offenbar 1000 Agenten abgestellt und zwar rund um die Uhr, die nur diese Aktendokumenteninformationen durchforstet haben und eben nach dem Namen Donald Trump gesucht haben. Also wie gefährlich kann das alles für den US-Präsidenten jetzt tatsächlich werden, eben gerade auch mit Blick auf die Wahlen Ende des Jahres?
Du sagst es, ne? Cash Patel, der Chef vom FBI, ist ein 100%iger Trump-Unternehmer. Insofern ist natürlich auch die Frage, wie objektiv werden diese Dokumente dann eben auch untersucht und möglicherweise auch gesäubert. Die andere ist natürlich Pam Bondi, die Justizministerin, die auch ganz klar eine Hardcore-Trump-Unterstützerin ist. Aber ich glaube, die Republikaner haben ein Problem. Die Stimmung sinkt. Wir haben eben gerade über die Umfragewerte gesprochen. Auch wenn du dir die Generic Congressional Ballot anschaust, mit Blick auf die Midterm Elections, die ja am 3. November stattfinden, dort sieht man ganz klar, dass die Republikaner unter Druck sind. Also ein generischer demokratischer Kandidat schlägt einen generischen republikanischen Kandidaten mit 5 Punkten. Und so wie die Sitzverteilung aktuell ist, nämlich dass die Republikaner nur eine hauchdünne Mehrheit haben von 218 zu 213 Sitzen im Repräsentantenhaus, ich glaube, da muss man ganz klar sagen, wahrscheinlich, wenn alles so läuft, wie es normalerweise läuft, und ich weiß, dass es bei Donald Trump immer ein großes Fragezeichen dahinter ist, aber wenn alles ganz normal in der Tradition läuft, dann müssten die Demokraten hier in den Midterm Elections gewinnen. Punkt 1 und Punkt 2, die Konsequenz daraus ist natürlich, mit der Mehrheit haben sie die Möglichkeit, dass Subpoena Powers, also eben auch Dokumente, unterschiedliche Menschen, möglicherweise sogar auch Donald Trump vorzuladen.
Sagt Julius Vandala. Besten Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Das war Folge 5 von The Wild House. Die nächste gibt es schon in 2 Tagen, und zwar am Donnerstag. Es ist ein Spezial, auf das ich mich auch ganz besonders freue. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.